Ich lese uns den Predigttext Markus 9, Verse 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie herum und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten: Er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Der sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten.
Lass uns einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du versprochen hast, dadurch zu uns zu reden. Und darum bitten wir dich, Herr, dass wir dir begegnen, dass wir von dir angesprochen werden und dass du unser Leben wirklich veränderst. Amen. Liebe Gemeinde, auf manche Prüfungen in der Ausbildung oder im Studium, da muss man sich sehr langfristig vorbereiten. Viele von uns haben sowas schon erlebt. Da steht der Termin mehrere Wochen oder gar Monate vorher fest. Der Stoffumfang ist sehr groß. Und dann macht man sich am Anfang in der Regel einen Plan. Man sagt so: Also bis zum ersten Monat musst du bis zu dem Punkt gekommen sein und bis zum zweiten sollten dann die und die und die Bücher gelesen sein. Und so robbt man sich voran, arbeitet sich durch zu diesem Plan, um zu wissen, okay, und dann kommt die Deadline, dann kommt der Tag, bis dahin musst du fertig sein. Und die meisten von uns kennen diese Erfahrung, das unterstelle ich jetzt mal, von Woche zu Woche, wenn wir dann so unsere Listen überprüfen. Ich bin mit meinem Stoff viel zu weit im Hintertreffen. Manchmal nehmen wir das nur wahr, so als eine leise Beunruhigung. Gelegentlich kann uns das elektrisieren, bisweilen auch die Schweißtropfen auf die Stirn treiben. Ich bin im Hintertreffen. Wie soll ich das alles bis zur Prüfung, bis zum Abgabetermin schaffen? Oder wenn jemand an einem Artikel sitzt, wie soll ich diese Deadline überhaupt noch einhalten? Die Zeit wird knapp und das Lernziel scheint in weiter, weiter Ferne zu liegen. So etwa muss man sich den Zustand der Jünger vorstellen. In der Phase, in die uns heute Morgen unser Predigttext mit hineinnimmt. Sie haben den ja vor sich, nach der Schlachterübersetzung. Das ist der Zustand der Jünger. Ihr Prüfungsziel, ja, ist zunächst der Kreuzigungstag, die Auferstehung, all die Kämpfe, durch die sie da hindurch müssen, aber dann vor allem die Zeit nach Himmelfahrt, wenn Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen sein wird, wenn dann auf ihren Schultern die Verantwortung liegen wird, die Weltmission auf den Weg zu bringen und Gottes schriftliche Offenbarung abzuschließen, die wir dann vorliegen haben in den Schriften des Neuen Testaments. Das ist nicht mehr so weit entfernt, diese Zeit. Und dann wird Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen sein. Vielleicht in einem knappen Jahr, vielleicht noch 9 Monate. Und dann werden die Apostel in mancherlei Hinsicht in der gleichen Situation sein wie wir heute hier in Hannover. Wir leben im Vertrauen zu Jesus, den wir mit unseren Augen jedoch nicht sehen. Wir beten zu Jesus, auch wenn wir seine Stimme akustisch nicht hören. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln, und das gilt für ihn damals genauso wie für uns heute, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und der Apostel Petrus hat es so einfühlsam formuliert in 1. Petrus 1, Vers 8, ihn, also Jesus, liebt ihr, 1. Petrus 1, Vers 8, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Also da schreibt er an Leute, die hatten nicht mal mehr wie Petrus selbst Jesus mit ihren Augen gesehen. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, habt ihr ihn lieb. Und über ihn werdet ihr euch noch jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude. Ihr werdet ihn nicht sehen. Und natürlich hier in unserem Text ist es noch nicht so weit. Noch ist Jesus auf einer 24-7-Basis bei ihnen, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber das Ziel rückt näher, vielleicht noch ein Dreivierteljahr. Und noch sind die Jünger offensichtlich nicht bereit. Und die Frage ist, wird die Zeit reichen bis dahin? Das ist die Situation. Wahrscheinlich werden die Jünger selbst diese Differenz zwischen Lernziel und aktuellem Stand nicht bis ins Letzte reflektiert haben. Das wird ihnen nicht ständig vor Augen gestanden haben. Aber das Gefühl, überfordert zu sein, das merkt man schon. Das haben wir immer wieder gesehen in den verschiedenen Situationen. Das Gefühl hatten sie schon, irgendwie überfordert zu sein. Und Jesus, ihr Meister und Lehrer, dem Jesus war natürlich klar, dass seine Leute noch weit, weit von ihrem Lernziel entfernt waren. Wie oft hat er sie gefragt? Im letzten Kapitel, Markus 8, zum Beispiel Vers 17, erinnern wir uns noch dran, wo er sagt, versteht ihr immer noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Und habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Vers 8, 21, Markus 8, 21, warum seid ihr denn so unverständlich? Und das kommt immer wieder. Und an einer Stelle in unserem Text heute Morgen ist diese Traurigkeit Jesu über seine Leute, über ihre geistliche Unreife, mit Händen zu greifen. Vers 19. Den nehme ich jetzt einfach schon mal so vorweg, damit wir in die Stimmung dieses Textes hineinkommen. Da heißt es, er aber antwortete, am besten übersetzt man da ihnen, das ist die wahrscheinlichere Lösung, er aber antwortete ihnen und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Das sagt Jesus hier auch und zuerst über seine Leute. Ich habe immer gehofft, bei der Exegese noch herauszufinden, dass Jesus damit eigentlich andere anspricht, aber er spricht die Jünger an. Über seine Leute. Und dieses Thema wird sich durch unseren Bericht heute Morgen hindurchziehen. Und darum habe ich als Überschrift für diesen Text gewählt, ohne Glauben geht gar nichts. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, Überschrift, ohne Glauben geht gar nichts. Wir stoßen dann darauf in Vers 23, wo Jesus sagt, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Oder dieser Vater, den wir gleich kennenlernen werden, der in Vers 24 dann schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also, das ist das Thema, ohne Glauben geht gar nichts. Und für uns, liebe Gemeinde, ist diese Beobachtung hier in Vers 19, wo Jesus sagt, o du ungläubiges Geschlecht, zu seinen Jüngern, ja, aber fast zugleich auch ein Hoffnungsschimmer. Weil wir mit unserem kleinen Glauben und mit unseren geistlichen Defiziten nicht mehr ganz so allein dastehen, sondern möglicherweise in ziemlich guter Gesellschaft sind. Denn diese Differenz zwischen dem, was wir sein sollten als Jesu Jünger und dem, was wir manchmal im Alltag wirklich sind, diese Differenz kann uns ja manchmal ganz schön runterziehen. Das kann uns unheimlich entmutigen und kleinlaut machen. Dass wir manchmal merken, wir müssten jetzt eigentlich anders reagieren. Geduldiger, liebevoller, selbstloser, besonnener und haben es doch nicht getan. Dass wir manchmal im Rückblick sehen, ich hätte hier meine Prioritäten anders setzen müssen. Und hab doch wieder meinem Egoismus die Zügel schießen lassen. Diese Differenz ist uns oft sehr bewusst. Und darum, ihr Lieben, wenn wir die Situation der Jünger heute verstehen, das ist das Ziel, dann wird uns hoffentlich auch ein Licht aufgehen über unsere eigene Situation. Und zwar nicht, um uns zu beruhigen, uns damit abzufinden, sondern um uns zu ermutigen und uns zu zeigen, wie Dinge sich ändern können. Gehen wir also so nah wie möglich an diese Situation heran. Gerade noch hatten die Jünger, drei von ihnen, also der Inner Circle, die drei Führer, Petrus, Johannes und Jakobus, eine Sternstunde erlebt, die sie vor Staunen fast schwindelig machte. Das können Sie nachhören über unseren Podcast beg-hannover.de. Kapitel 9, 1 bis 8 vom 27. Januar, da hatten wir uns das ausführlich uns angeschaut, diese Offenbarung auf dem Berg, als Jesus plötzlich in ein gleißendes Licht hineingestellt wird. Markus 9, Vers 2, er führte sie auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt, so nennt Markus das. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia und Mose und dann kommt die Stimme Gottes vom Himmel. Das ist mein Sohn. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wenige Stunden wahrscheinlich erst oben auf dem Hermongebirge. Und dann kommen die drei, Petrus, Johannes, Jakobus, zusammen mit Jesus herunter von diesem sogenannten Berg der Verklärung. Und sie werden sofort in eine völlig andere Situation hineingezogen. Der Kontrast könnte nicht schärfer gezeichnet werden. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Vom hellsten Licht herunter in die finsterste Not, die ihnen dort begegnet. Es gibt zu diesem Kapitel ein berühmtes Gemälde von Raphael. Das finden Sie in den Sammlung des Vatikans, also in Rom. Wenn Sie morgen gerade nicht nach Rom fliegen können, dann können Sie sich das im Internet anschauen. Müssen Sie einfach eingeben, Verklärung Christi von Raphael. Er war ein Zeitgenosse Luthers. Raphael mit Doppel-F geschrieben. Oder manchmal auch Englisch, Transfiguration. Aber da finden Sie dieses Bild. Und da malt Raphael genau diesen Gegensatz. Im oberen Teil Mose und Elia wie schwebend im Licht. Ich habe mir das nochmal ausgedruckt, neben Jesus eingehüllt in strahlendstes Licht. Die Jünger schauen sich das an, voller Staunen. Und dann in der unteren Hälfte dieses Bildes Finsternis. Die streitenden Pharisäer mit den Jüngern, der hilflose Sohn, der erschrockene Vater. Alles dunkel. Dieses Gemälde von Raphael, das galt bis ins 19. Jahrhundert als eines der berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte. Und etwa 300 Jahre später hat Nietzsche, mehr als 300 Jahre später, in diesem Bild von Raphael, das ihn immer sehr beeindruckte, ein Urbild menschlichen Leides erkannt. Nietzsche schreibt, ein Bild mit den besessenen Knaben, mit den verzweifelnden Trägern, mit den ratlos geängsteten Jüngern. Also tiefste Dunkelheit. Und was muss das für die drei, für Petrus, Johannes, Jakobus, für ein Schock gewesen sein, plötzlich wieder in diese Alltagsrealität anzukommen? Am Fuß des Hermon war der Treffpunkt. Hier wurden sie von den übrigen Jüngern schon erwartet. Wahrscheinlich waren noch andere Anhänger aus dem Begleittross dabei. Und die drei, als sie mit Jesus dorthin kommen, wahrscheinlich in eines der jüdischen Dörfer südlich von Caesarea Philippi, also dort am Fuß des Hermon, die drei, die merken sofort, dass da eine angespannte Stimmung herrscht. Dass es Probleme gibt, dass es Ärger gibt wahrscheinlich. Und sie merken auch gleich, warum. Ab Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her. Und die drei hatte er ja immer im Schlepptau. Und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Also wir kennen das ja nun schon, wo die Jünger waren. Da war die Stasi der Schriftgelehrten meist nicht weit entfernt. In der DDR, haben wir neulich wieder gelernt, gab es mindestens 90.000 IMs, die ihre Mitmenschen bespitzelt haben, versucht haben, belastende Informationen über sie zu sammeln, um sie dann gegebenenfalls an den Pranger zu stellen. Und so ähnlich machen es die Schriftgelehrten seit mehreren Wochen. Wir beobachten das ja. Sie sammeln offensichtlich Material für ihren Prozess, den sie gegen Jesus führen wollen. Und nun, wenn Jesus abwesend ist, wie das in dieser vorherigen Szene ja der Fall war, und wenn sie die Jünger allein vor der Flinte haben, da können sie natürlich noch besser Druck machen. Und außerdem erleben sie die Jünger hier in einer Situation, wo die nicht die beste Figur machen. Das kommt noch dazu. Es wird nicht direkt gesagt, worum es bei diesem Streit Schriftgelehrte gegen Jünger ging, was nun genau der Stein des Anstoßes war. Und dann erscheint Jesus. Und sobald Jesus auftritt, richtet sich die geballte Aufmerksamkeit gleich auf seine Person. Das kann man hier richtig mitverfolgen. Vers 15, die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung. Da steht ein sehr starkes Wort. Man kann das fast übersetzen. Sie wurde geradezu elektrisiert. Jetzt ist der große Star doch da. Vorher hatten sie sich um die Apostel gesammelt, möglicherweise vergeblich nach Jesus gesucht. Und jetzt sehen sie, er kommt ja doch noch. Aber Jesus lässt sich nicht ablenken. Jesus geht sofort dazwischen. Und Jesus nimmt als erstes die Schriftgelehrten ins Visier. Und er stellt sich zwischen sie und seine Jünger. Und er fordert Auskunft, worum man denn hier streiten würde, 16. Und er fragt die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch? Aber das ist so schön zu sehen, wie Jesus sich sofort zu seinen Leuten stellt. Wie Jesus erstmal dazwischen geht und sie gewissermaßen in Schutz nimmt. Erstaunlicherweise bleiben die Schriftgelehrten stumm, obwohl die sonst oft so vorlaut waren. Auch von den Jüngern hört man keinen Ton. Sie waren möglicherweise noch eingeschüchtert durch diese Situation. Und mitten hinein in die angespannte Stille macht sich plötzlich eine Männerstimme bemerkbar. Die dürfte besorgt geklungen haben, angestrengt, sicher auch enttäuscht. Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Von Lukas bekommen wir noch die Ergänzung, dass es ein einziger Sohn war. Also Paralleltext ist Lukas 9 und Matthäus 17. Sein einziger Sohn. Und jetzt ergibt sich für uns, denke ich, so langsam ein Bild, was hier passiert war. Der Vater hatte gehofft, Jesus persönlich anzutreffen. Deswegen sagte er auch, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Nicht zu den Jüngern, ich wollte eigentlich zu dir. Und dann stellt sich heraus, dass Jesus mit den drei anderen abwesend war. Und der Vater, wo er nun schon mal da ist, hat sich offensichtlich an einen von den übrig gebliebenen neun gewandt. War ja auch sinnvoll, ja. Es gab ja noch Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, den Kana, Anita und Judas Iskariot. An einen von den neun wird er geraten sein, vielleicht auch an zwei. Aber die konnten seinem Sohn nicht helfen. Und sie hören noch diese Enttäuschung am Ende von Vers 18, sie konnten es nicht. Und dann funkt noch die Religionspolizei der Schriftgelehrten dazwischen und zettelt eine Diskussion mit den Jüngern an. Denen war doch der Sohn egal. Möglicherweise haben sie mit den Jüngern darüber diskutiert, ob die hier zu Recht eine öffentliche Veranstaltung durchführen durften oder nicht. Wer weiß das? Und die Jünger haben ja wirklich versucht, dieser gebeutelten Familie zu helfen. Das sehen wir am Ende in Vers 28, wo die Jünger ihn fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben, diesen bösen Geist? Sie haben es ja versucht, heißt das. Wir müssen verstehen, worin bestand die Not dieses armen Jungen. Das zieht sich ja auch durch diesen Bericht hindurch. In Vers 17 lesen wir, dass er stumm war. In Vers 25, dass er einen sprachlosen und tauben Geist hatte. Also er war taubstumm. Und dann finden wir hier einige Erscheinungsformen, die dem Krankheitsbild der Epilepsie sehr ähnlich sind. Und Matthäus 17 benennt die Phänomene noch mit einem ganz seltenen griechischen Wort, mondsüchtig. Also das ist auch gewissermaßen ein Ausdruck, mit dem man neurologisch abnormale Phänomene bezeichnen konnte. Aber alle Evangelien machen deutlich, Matthäus, Markus, Lukas, das hier war mehr als eine Krankheit. Dahinter steckte in diesem Fall ein finsterer Geist. Pneuma ist das Wort, das Markus verwendet. Das heißt, der Junge war dämonisch besessen. Das Neue Testament unterscheidet ja sehr deutlich zwischen Besessenheit und Krankheit. Können Sie nochmal nachschauen zu Markus 5, Vers 1 bis 20. Ganz deutlich. Und hier geht es offensichtlich um Besessenheit. Und das ist schon beeindruckend, dass zur Zeit Jesu die Dämonen, also die Diener des Teufels letztlich, in einer Weise in Erscheinung traten, wie niemals zuvor und niemals danach in der Geschichte. Das ist auffällig. Dass es diese Wesen gibt, darüber lässt der biblische Befund keinen Zweifel. Das hat nichts mit Spekulation zu tun oder irgendwelchen Schauergeschichten, sondern das sagt die Bibel ganz nüchtern. Der bekannteste Vers steht wahrscheinlich bei Paulus im Epheserbrief, Epheser 6. wo er sagt, Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Weltzeit in der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also das ist klar, es sind Wesen, die im Dienst des Teufels stehen, so wie die Engel im Dienst des allmächtigen Gottes stehen. Das sagt die Bibel so ganz nüchtern, ohne es weiter zu erläutern im Einzelnen. Und die übliche Strategie des Teufels, sehen wir auch in der Bibel, besteht ja darin, dass er sich maskiert. Er handelt im Verborgenen. Der Teufel mit irgendwelchen seltsamen äußeren Erscheinungsformen, da mit dem Schwanz und den seltsamen sonstigen Attributen, das ist ja eine Erfindung des Mittelalters und früherer Zeiten. Nein, der Teufel als solcher handelt im Verborgenen. Und als nun Gottes Sohn selbst auf die Erde kam, da entlarvte er die Existenz dieser Dämonen und so wurde in einzelnen Momenten für kurze Zeit eine unsichtbare Welt sichtbar, die uns normalerweise verborgen ist und in die wir auch bitteschön nicht eindringen sollen. Und worauf zielt der Teufel? Das sehen wir hier. Er will den Menschen entwürdigen, er will ihn jeglicher Kontrolle berauben, er will den Menschen als Spielball fremder Mächte vorführen, er will ihn quälen. Was für eine beklemmende Situation, schauen Sie im Vers 18. Und wo immer er ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Vers 20, und sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Er ist wahrscheinlich irgendwie mit dem Kopf noch auf den Boden geknallt. Was für eine bedrückende Situation. Und Jesus war die letzte Hoffnung für diesen Vater. Nun hat er Jesus schon nicht angetroffen, da setzt er auf die Jünger und die Jünger wollen helfen, aber sie konnten es nicht, Vers 18. Soweit die Situation, wie der arme Vater sie Jesus jetzt beschreibt und jetzt wissen alle, was passiert ist. Und die spannende Frage lautet nun, was wird Jesus machen? Wie wird er jetzt reagieren? Und dann kommt dieser Vers 19. Er aber antwortete ihnen, übersetzt man am besten, und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Der Unglaube der Schriftgelehrten, der war ja schon seit langem bekannt. Von dem Vater konnte man nichts anderes erwarten. Der hat sich ja vertrauensvoll an die richtige Adresse gewandt. Das Problem in dieser Situation, obwohl sie sich subjektiv bemüht haben, sind die Jünger selbst. Und deswegen spricht Jesus die Jünger an. Er adressiert sie und sagt, du ungläubiges Geschlecht. Und das ist der erste Befund, den wir heute festhalten wollen. Ohne Glauben geht gar nichts. Das Erste, was wir hier sehen, ist der Unglaube der Gläubigen. Erstens der Unglaube der Gläubigen. Die Jünger waren ja in einem echten, aufrichtigen Sinne gläubig, wie wir sagen würden. Sie hatten den Ruf Jesu gehört. Sie hatten ihr Leben an ihn gebunden. Sie hatten alles für ihn verlassen. Klar, es fehlte noch viel zu diesem Zeitpunkt, aber trotzdem war ihr Glaube echt. Wir würden sagen, sie waren so eine Art Work in Progress, ja, so ein Projekt, an dem man immer noch weiterarbeiten musste und das irgendwann mal fertig sein würde. Und trotzdem ist ihr Verhalten in dieser Situation für Jesus eine einzige Enttäuschung. Dieser Satz in Vers 19, der ist nicht zornig gesprochen, sondern zutiefst betrübt. O, du ungläubiges Geschlecht. Leute, wie kann das sein? Nach allem, was ihr schon von mir erfahren habt, nach allem, was ihr mit mir erlebt habt, wie kann das sein? Was für ein Kontrast muss das für Jesus gewesen sein? Auf dem Berg, die Begegnung mit Mose und Elia und diese Nähe, auch durch die Stimme des Vaters, die er akustisch vernommen hat, und dann in diese Niederung hinein. In einer früheren Situation, Sie erinnern sich vielleicht, da hatten die Jünger ja bereits im Auftrag Gottes und ausgerüstet mit Jesu Vollmacht einige Wunder durchgeführt. Nur 3 Kapitel vorher, in Markus 6, haben wir das ja gesehen, wie die Jünger zu ihrer ersten Predigtour ausgesandt wurden. Und bei der Gelegenheit haben sie auch Dämonen ausgetrieben. Markus 6, 13 und 12 noch dazu. Sie gingen und verkündigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Da war das ja auch gegangen. Aber was ist hier das Problem gewesen? Worüber ist Jesus so betrübt? Das erkennen wir an diesem Wort ungläubig, apistos. Und Und dann sagt er ungläubiges Geschlecht. Und das ungläubige Geschlecht, das meint eine größere Gruppe als nur die Jünger. Oh, du ungläubiges Geschlecht, und ihr gehört dazu. Und plötzlich rücken seine eigenen Leute in ihrem Verhalten wieder sehr nah an ihr ungläubiges Umfeld heran, und damit rücken sie von Jesus weg. Ihr ungläubiges Geschlecht. Und dadurch wird Jesus immer einsamer. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie viel Zeit brauchen wir noch und wie viel Zeit haben wir noch, um euch gut auf jene Zukunft vorzubereiten, in der ich dann nicht mehr sichtbar da sein werde? Wie lange soll ich bei euch sein? Und in dem Moment sieht Jesus, wie ihm die Zeit davonläuft. Und er empfindet sicherlich auch diese innere Distanz zwischen ihm und seinen Leuten. Ja, sie hatten ihm ja vertraut. Sie hatten ja auch schon erste Bewährungsproben bestanden. Aber hier in dieser Situation hatten sie sich irgendwie eingebildet, die Sache in die eigenen Hände nehmen zu können. Das sehen wir noch am Ende in Vers 29. Unabhängig von ihrem Herrn irgendwie ihre eigene Sache zu machen, auf ihre eigene Rechnung. Und dadurch waren sie, ohne es bewusst zu merken, innerlich von Jesus abgerückt. Aber Jesus merkt es. Und damit hatten sie sich zwangsläufig ihrer eigenen ungläubigen Zeitgenossenschaft wieder angenähert. Und die Parolen dieser Zeitgenossenschaft dröhnen ja ständig auf uns ein und beeinflussen auch unser Denken. Yes, we can! Aus den Vereinigten Staaten. Oder wir schaffen das. Eine berühmte Dame unserer Zeitgeschichte. Und dahinter steckt natürlich ein bestimmtes Menschenbild. In der DDR haben sie es offener gesagt. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir schaffen das. Yes, we can. Und das hat sie natürlich geprägt. Verstehen Sie, das Hauptproblem der Jünger in den Augen von Jesus war nicht diese gescheiterte Hilfsmaßnahme für den Jungen. Das würde ja Jesus noch zurechtbringen. Das Hauptproblem war diese gespaltene Herzenshaltung. Und das ist der Grund für diesen tragischen Ausruf Jesu, der Unglaube der Gläubigen. Ihr Lieben, wo stehen wir in einer ähnlichen Gefahr? Nein, nicht Jesus zu verlassen oder Jesus zu verleugnen, das wahrscheinlich nicht, aber irgendwie in der Gefahr, innerlich von ihm abzurücken, unser eigenes Ding zu machen, die Verbindung zu ihm so ein bisschen zu lockern. Egal, er ist ja immer noch da irgendwo im Hermongebirge, er ist ja immer noch da. Und die Apostel hatten sich möglicherweise auf ihre einschlägigen Erfahrungen von der ersten Predigtour verlassen, da hatte das ja geklappt mit den Heilungen. Verstehen Sie, dieser alte Adam, wie Paulus das nennen würde und wie es Luther genannt hat, hängt uns ja immer noch an, dass wir uns auf uns selber verlassen wollen. Und unser Problem im Vertrauen zu Jesus, und das sehen wir hier auch wieder in dieser Szene, ist selten, dass wir uns zu schwach fühlen, sondern dass wir uns zu stark fühlen. Bei Ihnen müssen nicht die Warnlampen im Hinblick auf Ihren geistlichen Zustand angehen, wenn Sie sich zu schwach fühlen und Ihnen ihre Hilflosigkeit vor Augen steht, sondern dann, wenn Sie sich zu stark fühlen. Und wir müssen wissen, dass wir Jesus damit betrüben. Das sieht man hier überdeutlich. Worauf bauen wir letztlich? Woran klammern wir uns? Worauf verlassen wir uns? Worauf setzen wir? Nicht nur in unseren Sonntagsreden, sondern so, wie wir an die Dinge wirklich rangehen. Und wo hat sich dieser Keim des Unglaubens, das heißt der Unabhängigkeit, der vermeintlichen Unabhängigkeit von Jesus, in unser Herz hineingeschlichen? Der Glaube, der Unglaube der Gläubigen, der Unglaube der Gläubigen, das betrübt unseren Herrn. Aber darüber vergisst er nicht die schreiende Not in dieser Situation, die Nietzsche so klar in Raphaels Bild gefunden hat, mit dem besessenen Knaben, den verzweifelnden Trägern, den ratlos geängsteten Jüngern. Und wieder bietet uns Markus eine besonders lebendige Schilderung. Und wieder hören wir den Augenzeugen Petrus darunter heraus. Wenn Sie das vergleichen nochmal, dann werden Sie sehen, Matthäus 17 und Lukas 9 sind viel kürzer als Markus. Hier haben wir so die ganze Fülle der Einzelinformationen. Und jetzt sagt Jesus, bringt ihn her zu mir. Och, und der Vater wird wahrscheinlich einmal tief durchgeatmet haben. Und plötzlich kommt noch einmal Hoffnung in diese verzweifelten Gesichter. Aber auch Erschrecken. Vers 20, auch Erschrecken. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und interessant, der Dämon reagiert umgehend auf die Konfrontation mit Jesus. Im Lukasbericht wird es auch deutlich, da heißt es im Grunde, als sie ihn zu Jesus brachten, da reagiert der Dämon. Da kann er der Konfrontation nicht mehr ausweichen. Und mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Kampf, stellt Jesus dem Vater eine überraschende Frage, Vers 21. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Wie lange geht es ihm schon so? Stellt sich vor, mitten in diesem Chaos stellt Jesus plötzlich diese Frage. Warum fragt Jesus ausgerechnet nach dieser Einzelheit? Das war doch für die Heilung nicht nötig. Warum? Außerdem weiß Jesus doch ohnehin, was in dieser Familie los ist. Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Jesus will dem Vater einfach die Chance geben, seine Geschichte nochmal zu erzählen. Jesus will diesem gebeutelten Mann den Mund und das Herz öffnen. Jesus will diesem Vater zeigen, dass er ihn nicht einfach als Fall sieht. Besessenheitsfall 1233c. Sondern dass er ihn als Person sieht mit einer unverwechselbaren Geschichte. Und da haben wir das wieder. Das haben wir doch schon so in ganz vielen Situationen gesehen, dass uns das an Jesus aufgefallen ist. Sein Mitleid. Wie er sich immer den Einzelnen genau in den Blick nimmt. Jesus sammelt die Menschen nicht in eine Masse zusammen, sondern Jesus teilt immer wieder die Masse in lauter Einzelne. Und wisst ihr, das macht er heute genauso. Jesus sieht genauso ihre Situation heute Morgen. Vielleicht fragen sie auch, wie lange ist es schon so? Und er fragt sie, du, wie lange ist es schon so, dass du keine Nacht mehr schlafen kannst? Wie lange ist es schon so, dass du diese erschreckende Diagnose bekommen hast und du weißt nicht, wie es weitergeht? Wie lange ist es schon so, fragt Jesus, dass du eine Bewerbung nach der anderen schreibst und eine Absage nach der anderen kriegst, wenn die überhaupt reagieren? Wie lange ist es schon so? Wie lange ist es schon so, dass ihr euch in eurer Ehe ständig aneinander reibt und keine richtige Nähe mehr findet? Wie lange ist es schon so? Wie lange ist es schon so, dass du von deinen Zweifeln so eingemauert wirst, dass du nicht mehr beten kannst? Wie lange? Wie lange ist es schon so, dass du für einen geliebten Menschen betest und du hast den Eindruck, je länger du betest, umso weiter entfernt er sich von Christus? Wie lange ist es schon so? Und er sprach von Kindheit an. Und die Leute, die das mithören, die sehen plötzlich vor ihren Augen, wie dieser Vater jahrelang Dauerbeschützer sein muss für seinen Sohn. Von seiner Kindheit an. Überlegen Sie mal, was das für den Vater hieß. Der musste ständig damit rechnen, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass sein Sohn sich selbst zerstört, weil er ja von finsteren Mächten getrieben wird. Und das sehen wir hier in Vers 22. Er sagt das, er redet sich das so richtig vom Herzen. Er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Er wollte ihn ermorden. Der Teufel will immer den Tod des Menschen. Und der Teufel will das Ebenbild Gottes von unserem Gesicht irgendwie wegwischen. Von Kindheit an. Und der Vater redet sich das alles von der Seele. Und da keimt nochmal Hoffnung auf. Und diese Hoffnung mündet in diese erschütternde Bitte. Wenn du etwas kannst, Ende von Vers 22, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und Markus fängt auch die ganze Emotionalität dieser Situation ein, die ganze Widersprüchlichkeit, die ganze Spannung, die in diesem Herzen wühlt und wühlt. Aber hier in diesen Momenten sehen wir, wie er beginnt. Der Glaube des Ungläubigen. Und das ist der zweite Punkt, den wir hier mitnehmen. Wir hatten erstens gesehen, der Glaube der Gläubigen. Und hier sehen wir zweitens, der Glaube des Ungläubigen. Das ist natürlich noch ganz zerbrechlich. Und objektiv betrachtet, wenn man das zunächst liest, ist es auch unverschämt Jesus gegenüber. Ich habe mich erst mal geärgert, als ich das gelesen habe. Dem Mann kann doch, wenn du etwas kannst. Dem Mann kann doch nicht entgangen sein, wie viele unzählige Menschen Hilfe von Jesus erfahren haben. Wunderbare Hilfe. Das war allgemein bekannt. Das war öffentliches Thema in diesen 2 Jahren gewesen. Das kann ihm doch nicht entgangen sein. Wenn du etwas kannst. Wenn der Mann nicht gewusst hätte, dass Jesus mächtig ist, wäre er doch gar nicht erst gekommen mit seinem Sohn. Wenn du etwas kannst. Tja, und dann war die enttäuschende Erfahrung mit den Jüngern. Und alle Hoffnung löste sich in Luft auf und hinter dem Schleier seiner Tränen kann der Vater offensichtlich nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden. Und Markus schildert die ganze Emotionalität dieser Situation. Der steht da vor Gottes Sohn, ohne sich das wahrscheinlich im Letzten klarzumachen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Der steht vor Gott, ohne es zu wissen. Und einerseits stellt er seine Macht in Frage und zugleich fleht er ihn an, ihm in letzter Not zu Hilfe zu eilen. Und unser Herr, der reagiert so liebevoll und doch klar. Und er sagt ihm, Vers 23, aber Jesus sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Die Übersetzung von Vers 23 ist hier bei Schlachter etwas unglücklich. So als ob Jesus den Spieß einfach umdrehen würde, nach dem Motto, er fragt Jesus, wenn du etwas kannst, und Jesus sagt, wenn du glauben kannst. Im griechischen Originaltext ist es etwas komplexer. Eigentlich muss man das besser so übersetzen. In der Luther-Übersetzung steht es auch so. Du sagst, wenn du kannst. Aber alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also Jesus zitiert ihn richtig nochmal und sagt, also was deine Bemerkung über meine Macht betrifft, ich sage dir, die kritische Frage ist, ob du bereit bist, mir zu glauben. Nicht meine Macht ist begrenzt und brüchig, sondern dein Glaube beziehungsweise dein fehlender Glaube, das ist das Problem. Aber stütze deine ganze Hoffnung auf mich, denn alles ist möglich dem, der da glaubt. So muss man es verstehen. Also Jesus dreht den Spieß nicht einfach nur mal kurzerhand um, sondern er sagt, also im Hinblick auf deine Frage beziehungsweise deinen Zweifel, wenn du etwas kannst, das ist nicht das Problem, da mach dir mal keine Sorgen. Die Frage ist, bist du bereit zu glauben? Denn alles ist möglich, dem, der da glaubt. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und ein Kapitel später wird Jesus das nochmal sagen in Markus 10, Vers 27. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Macht Gottes ist nicht das Problem. Und wie reagiert der Vater? Vers 24. Und sogleich rief der Vater, also er schrie richtig, macht das Wort deutlich, rief der Vater des Knaben mit Tränen. Und er sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und dieses Wort, hilf mir, das bedeutet im Griechischen, hilf mir schnell, komm mir eilend zu Hilfe. Und das steht einmal hier in Vers 22, wenn du etwas kannst, erbarme dich über uns und hilf uns schnell. Und hier in Vers 24, wo es um das persönliche Verhältnis des Glaubens des Mannes zu Jesus geht, sagt er, hilf mir. Das ist auch eine interessante Unterscheidung. Bei der Heilung bittet er noch für uns, für sich und seinen Sohn. Und hier in Vers 24 wird es immer persönlicher. Hilf mir weg von meinem Unglauben. Mit seinem Unglauben steht jeder ganz allein vor Jesus. Und jeder von uns darf für sich selber beten und muss für sich selber bitten. Jesus, hilf mir. Verstehen Sie, das ist der Glaube des Ungläubigen. Der Vater legt alle Vorbehalte und alle Sicherungen jetzt beiseite. Und der Vater wirft sich mit seiner ganzen Existenz und mit seinem Sohn dazu in die Arme des Retters. Und er wird jetzt ganz ehrlich vor Jesus. Er verschweigt nicht seine Zweifel. Er verschweigt nicht sein Umgeworfensein. Und was meinen Sie, wie oft habe ich in Gesprächen mit zweifelnden Zeitgenossen diesen Vers schon zitiert? Um ihn deutlich zu machen, ja, der Zweifel gehört dazu. Und Jesus versteht uns auch. Aber wir dürfen uns mit unseren Zweifeln zu ihm flüchten und sagen, Herr, ich will ja glauben, hilf mir, wegzukommen von meinem Unglauben. Verstehen Sie, wir brauchen keinen starken Glauben, um Jesus zu beeindrucken. In dem Paralleltext bei Matthäus macht Matthäus deutlich, dass Jesus in dieser Situation noch ein anderes Wort gesagt hat. Und so ist es gut, dass wir sozusagen die gesamte Palette der Informationen haben. In dieser Situation hat Jesus gesagt, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt, so winzig, du brauchst keinen starken Glauben. Du musst nicht als großer Held der Zweifelsüberwindung daher stolzieren. Wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt. Und wer ist das Modell für den Glauben wie ein Senfkorn? Der Vater. Kein Zufall, dass Jesus dieses Wort ausgerechnet im Zusammenhang mit diesem Vater verwendet. Der Vater. Der Vater, hier dieses Jungen, der ist das Modell für den Glauben wie ein Senfkorn. Er ist völliger Anfänger im Glauben. Er steckt noch mittendrin in seinen ganzen Fragen, in seiner Hilflosigkeit. Aber er stürzt sich damit zu Jesus. Und das, was wir hier haben in Vers 24, das ist ein heiliger Moment. Ich glaube, hilf mir weg von meinem Unglauben. Und wir fragen, wie viel Glaube ist nötig? Wie viel Glaube ist nötig? Und Jesus zeigt uns so viel, dass einer sich mit seiner ganzen Verzweiflung auf Jesus wirft. Und dass einer endlich aufhört, seine eigenen Bedingungen zu stellen, sondern der Tatsache zustimmt, dass Jesus die Bedingungen stellt. Er ist der Herr. Er stellt die Bedingungen. Von wegen, wenn du da sagst, wenn du was kannst. Nicht ich stehe auf dem Prüfstand, lieber Vater, sondern du stehst auf dem Prüfstand. Nicht du diktierst die Bedingungen, sondern ich. Du brauchst meine Rettung. Du brauchst, und das wird dann nach der Kreuzigung und Auferstehung ja noch deutlicher werden, du brauchst meine Vergebung. Und einige Ausleger haben festgestellt, dass Markus hier mit der Sprache in Vers 26 und 27 schon gewissermaßen andeutet, was hier geschieht, dass der Junge dann wie tot daliegt und Jesus ihn bei der Hand ergreift und ihn aufrichtet. Da stehen Formulierungen, die dann später auch bei der Auferstehung verwendet werden. Dass Markus im Rückblick von der Auferstehung her zeigt, im Grunde genommen ist das schon so eine kleine Vorschattung dessen, Tod und Auferstehung. Und dann bringt Jesus die Situation schnell zu Ende. Er will jetzt keine Öffentlichkeit. Er will auch diesen Vater und seinen Sohn nicht erneut einer öffentlichen Debatte aussetzen. Und dann geht's ganz schnell, Vers 25. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah. Wahrscheinlich hatte er sich mit seinen Jüngern und dem Vater und dem Sohn eine Zeit lang ein Stück weit zur Seite zurückgezogen. Eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Das ist ein Doppelbefehl. Du hast an diesem Jungen kein Anrecht mehr. Du wirst ihn jetzt verlassen und du wirst nie mehr wiederkommen. Und er wird frei sein und frei bleiben. Und das ist das Signal des Sieges mitten in dieser Notsituation. Und dann ist es wie ein letztes, hilfloses Aufbäumen, 26. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Also Jesus richtet ihn auf und der ist jetzt so weit wiederhergestellt, dass er auch selber auf den eigenen Füßen widerstehen kann. Was für ein Beweis für die Macht Jesu, was für ein Beweis für die Fürsorge Jesus, wie er diesen Jungen bei der Hand nimmt, so ähnlich wie er das mit der Tochter des Jairus gemacht hatte in Kapitel 5. Er nimmt ihn bei der Hand und dann stellt er ihn dahin und er ist frei. Und er ist ein Zeichen des Sieges der Macht Jesu. Und Lukas ergänzt noch so eine berührende Einzelheit, Lukas 9,42. Lukas schreibt, Jesus bedrohte den unsauberen Geist, machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Da hast du ihn wieder. Und ich denke, noch 2000 Jahre danach freuen wir uns mit dem Vater in dieser Situation. Und dann ist die Situation vorbei. Der Vater und der Sohn können getrost nach Hause gehen. Und Markus fügt diesem Report, der so viele Einzelinformationen erhält, dass man den Atem des Augenzeugen noch förmlich zu spüren meint, Markus fügt dem noch einen kleinen Nachbericht an. Hier ganz zum Schluss. Kurze Zeit später, als die Jünger wieder in ihrem Quartier sind, wo man sie während dieser Tage aufgenommen hat, irgendwo in Caesarea Philippi, endlich wieder raus aus der Öffentlichkeit, keine Pharisäer mehr im Nacken, endlich wieder in Ruhe mit Jesus reden. Da sehen wir, dass Jesu Wort in Vers 19 nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist. Und das ist ein gutes Zeichen für ihre Ernsthaftigkeit. 28. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Verstehen Sie, das ist denen nachgegangen. Sie fragen von sich aus nochmal nach. Und ich bin mir sicher, dass Jesus sich sehr über diese Frage gefreut hat. Jesus, was war unser Fehler? Was ist schiefgegangen? Und ihr Lieben, das ist ein gutes Beispiel für uns. Wir dürfen Jesus immer fragen, wenn was schiefgegangen ist. Und du hast es so gut gemeint und alles so gut vorbereitet und mit bester Absicht gehandelt und es ist schiefgegangen. Und dann darfst du dich zurückziehen und dann kannst du Jesus diese Frage stellen. Jesus, was ist schiefgegangen? Warum konnten wir ihn nicht, in dem Fall ihn nicht austreiben? Und unser Herr gibt ihnen eine kurze, praktikable Antwort, Vers 29, das ist der letzte Vers hier. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Jesus bezieht sich hier auf diesen speziellen Anlass, diese Art, also er meint diese Art der Besessenheit, aber das Grundprinzip gilt für uns alle, für alle Zeit. Dieser Aufgabe kann man nur begegnen durch Gebet und Fasten. Und die Hauptsache hier ist eindeutig das Gebet, nicht das Fasten. In der Luther-Übersetzung zum Beispiel steht das Fasten gar nicht. Weil das Fasten nur in einigen alten griechischen Handschriften vorkommt und in anderen nicht. Die Frage ist ja immer, welche Handschrift ist am nächsten dran an der allerersten Fassung? Also an dem, was Jesus original gesagt hat. Und da wissen wir nicht hundertprozentig, was die ältesten Schriften an der Stelle sind, aber das Beten steht in allen Handschriften. Und das ist das Wichtigste. Und das ist das Letzte, was wir hier mit nach Hause nehmen wollen, nur noch kurz. Der Unglaube der Gläubigen, er wird von Jesus geheilt. Der Glaube des Ungläubigen, er wird von Jesus geschenkt. Und das Letzte hier ist das Handwerkszeug des Glaubens. Und das ist das Gebet. Und von daher, ihr Lieben, ist es auch nicht mehr kriegsentscheidend, ob das Fasten nun ursprünglich dabei stand oder nicht. Denn auch das Fasten dient ja genau diesem Zweck, die Konzentration auf das Gebet zu stärken. Es geht ums Gebet. Und in diesem Sinne hat Jesus ja auch in Markus 2,20 das Fasten als eine gute Möglichkeit beschrieben. Nicht als gutes Werk, um sich bei Gott Punkte zu verdienen. Fasten nicht als magisches Ritual, um Druck zu machen und die Erhörung zu erzwingen. Fasten auch nicht als Selbstkasteiung, um irgendeine Strafe abzubüßen, sondern Fasten einfach als Hilfe, um sich auf das Gebet besser konzentrieren zu können für eine Zeit. Neulich hatte mir ein Vater erzählt von seinem Sohn, als der für sich geprüft hat, ob er sich mit einem bestimmten Mädchen verloben sollte. Da hätte er noch mal einige Tage gebetet und gefastet. Einfach, um sich konzentrieren zu können. Und danach war er seine Sache dann gewiss. Dann hat er sie auch genommen. Also, das Entscheidende ist das Beten. Luther sagt, das Handwerkszeug eines Christen ist Beten. Und ihr Lieben, hier sehen wir zum Schluss nochmal einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Jesus und seinen Aposteln. Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Jesus gebietet den Dämonen. Nicht so die Jünger. Die Jünger können den Dämonen nicht gebieten. Sie konnten in bestimmten Situationen Dämonen austreiben unter Berufung auf Jesus. Und deswegen sagt Jesus, als sie fragen, warum hat es nicht geklappt? Er sagt nicht, ihr hattet die falsche Exorzismusformel. Oder ihr hattet keine Vollmacht. Sondern er sagt, ihr habt nicht gebetet. Ihr habt nicht gebetet. Und wie viel mehr gilt das für die spätere Gemeinde? Ihr Lieben, wir haben nirgendwo den Auftrag, irgendwelchen Exorzismus mit Formeln oder Ritualen zu betreiben. Das ist biblisch ganz klar, dass wir diesen Auftrag nicht haben. Unsere Aufgabe ist das Beten. Unsere Aufgabe ist, Jesus zu bitten, dass er bewahrt, dass er befreit. Und diese Aufgabe ist nicht einigen Spezialisten übertragen, sondern es ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde. Die Jünger fragen, wo lag unser Problem? Warum sind wir gescheitert? Und Jesus sagt, weil ihr nicht gebetet habt. Weil ihr euch auf eure eigene Fähigkeit, weil ihr euch auf eure eigene Erfahrung verlassen wolltet. Und ihr Lieben, das gilt für alle Bereiche unseres Dienstes, hier als Gemeinde. Es gilt aber auch für alle Bereiche unserer persönlichen, tagtäglichen Nachfolge. Die Kraft des Glaubens liegt im Beten. Das ist das Handwerkszeug des Glaubens. Der echte Glaube handelt zuallererst dadurch, dass er betet. Er handelt dann auch auf andere Weise, aber er handelt zuallererst und grundsätzlich dadurch, dass er betet. Jeder Christ für sich allein und wir als Gemeinde gemeinsam. Und deshalb ist Donnerstag 18.30 Uhr für unsere Gemeinde ein ganz wichtiger Termin. Das ist nämlich der Gebetsabend. 18.30 Uhr unsere Gebetsandacht. Das ist der Vers, der sagt, warum wir uns Donnerstag 18.30 Uhr treffen sollen. Warum? Im Gebet? Im Gebet praktizieren wir das, was den echten Glauben ausmacht. Abhängigkeit. Man könnte auch sagen, Glaube, das ist freiwillige Abhängigkeit von Jesus. Und diese Abhängigkeit lebt im Gebet. Dass wir sagen, Herr, wir wissen, dass wir abhängig sind von dir. Du hast uns Aufgaben gegeben und wir wollen treu sein und wir wollen fleißig sein und wir wollen uns wirklich mit ganzem Eifer reinhauen in diese Aufgaben. Aber wir wissen, dass es alles nichts bringt, wenn du nicht das Entscheidende bewirkst. Wir sind abhängig, wir sind angewiesen, aber wir haben deine Zusage und deswegen bitten wir dich. Was für eine entscheidende Lektion, die Jesus seine Jünger an diesem dramatischen Tag gelehrt hat. Eine ganz entscheidende Vorbereitung für die Zeit nach Himmelfahrt. Bis heute. Am meisten brauchen wir was? Jesus selbst. Und die Leitung des Gebets ist auch dann noch frei, als sie ihn nicht mehr mit ihren Augen sehen können. So nah ist uns Jesus gekommen. Und so nahe bleibt er uns auch. Auch jetzt in der Woche, die heute wieder losgeht. Er bleibt uns nahe und die Leitung ist frei. Und deshalb, und damit komme ich zum Schluss, hat das Bild von Raphael, so berühmt und genial es auch ist, einen riesigen Fehler. Aber dieser Fehler im Bild von Raphael ist so grundsätzlich, dass er das ganze Bild falsch macht. Auf dem Bild von Raphael taucht Jesus nur in der oberen Hälfte auf, bei der Verklärung auf dem Berg im hellen Licht. Und unten, da bleibt es dunkel. Auf dem unteren Bildabschnitt, da sind die Hilflosen nur unter sich, mit den besessenen Knaben, den verzweifelten Trägern, den ratlos geängsteten Jüngern und wir könnten hinzufügen, und dem weinenden Vater. Da sind die Jünger und die Pharisäer und die Kranken nur unter sich. Und das ist in Wirklichkeit in Markus 9 völlig anders gewesen. Derselbe Jesus, der oben in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint, der ist genauso in diesen dunklen Teil reingegangen. Er ist runtergegangen. Jesus hat uns Hilflose und Verlorene eben nicht nur von oben aus der Ferne gegrüßt. Der wirkliche Jesus, er hat sich vor seine Jünger gestellt. Der wirkliche Jesus, er hat sich den Dämonen entgegengestellt. Er hat sich nah an die Seite des weinenden Vaters gestellt. Und dann hat er diesen gepeinigten Sohn wieder auf die Beine gestellt. Das ist der wirkliche Jesus. Und zu dem darfst du beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du so nah bist. Herr, und dass du uns so nahe auch herangeführt hast mit diesem Bericht, mit diesem Text, daran, wie du gehandelt hast und mit welcher Liebe du das gemacht hast und wie du dich wirklich gekümmert hast. Herr, und du hast uns aber auch unsere Gefährdung gezeigt. Und bitte hilf uns. Mach uns noch mehr zu Betern, Herr. Bewahre uns davor, auf uns selbst irgendwie zu vertrauen. Wir brauchen dich und wir beten dich an. Als unseren Herrn und König und Erlöser in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.